kann man Gott beleidigen? Ich habe mir überlegt, ob ich heute Morgen mit einer Charlie Hebdo-Karikatur hier einsteige. Und ich habe mir das so im Internet angeguckt. So eine zum Beispiel zum dreieinigen Gott, eine Karikatur. Und da habe ich gedacht, das tue ich Ihnen nicht an. Ich glaube, ich würde mich da schämen, das hier zu zeigen. Es geht irgendwie nicht. Extreme Muslime kämpfen für ihren Gott und sagen, ich lasse meinen Gott nicht beleidigen. Und sie kämpfen da bis aufs Blut. Und wir? Kann man Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist beleidigen? Wir sind ja im Buch Hiob dran, nicht? Und dieser Hiob, der wird bis in die Tiefen des Leids hineinandergestoßen. Und er malt keine Karikaturen. Aber er spricht Worte, von denen er genau weiß, dass die über die Grenze hinausgehen. Weit über die Grenze. Ich habe versucht, aus diesen 30 Kapiteln Ihnen ein paar Stichworte zusammenzufassen. Hiob sagt, so wahr Gott lebt, der mir mein Recht verweigert und der Allmächtige, der meine Seele betrübt, solange noch mein Odem in mir ist und der Hauch von Gott in meiner Nase, meine Lippen reden nichts Unrechtes und meine Zunge sagt keinen Betrug. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest und lasse sie nicht. Mein Gewissen beißt mich nicht wegen eines meiner Tage. Ich bin im Recht. Ich habe keine Schuld. Doch was ich sage, muss mich schuldig sprechen. Mir ist jetzt alles gleich. Drum spreche ich es aus, selbst wenn ich meinen Kopf dafür riskiere. Dass ich im Recht bin, hilft mir nichts bei Gott. Er, Gott, bringt den Frommen um wie den Gottlosen. Wenn plötzlich eine Katastrophe kommt und Menschen ohne Schuld getötet werden, hat er für ihre Ängste nur ein Lachen. Gott hat die Erde Schurken übergeben und alle Richter hat er blind gemacht. Fern der Stadt seufzen Sterbende und die Seele der Säuglinge schreit, doch Gott achtet nicht darauf. Und dann ist das Fazit, du, Gott, hast dich mir verwandelt in einen Grausamen. Kann man so mit Gott reden? Sind ja nur einige Sätze. Aber das zieht sich durch diese ganzen Kapitel hindurch. Hiob kennt nur einen Verantwortlichen. Du bist schuld, Gott. Du bist es. Du machst mich kaputt und es gibt keinen Grund dafür. Ja, was hätten Sie da als Freunde gesagt? Ich weiß nicht, wer die Kapitel durchgelesen hat. War ja die Möglichkeit, das mal einfach durchzulesen, was die Freunde sagen. Was hätten Sie gesagt? Was sagen Sie, wenn in Hessigheim einer anfängt und mal richtig vom Leder zieht? Die Freunde sagen, du zerstörst die Gottesfurcht, Hiob. Wo ist denn ein Unschuldiger umgekommen? Oder wo wurden die Gerechten je vertilgt? Der Mensch erzeugt sich sein Unheil selbst. Du bist doch selber schuldig. Siehe, selig ist der Mensch, den Gott zurechtweist, darum widersetze dich der Zucht des Allmächtigen nicht. Ich würde mich zu Gott wenden und meine Sache vor ihn bringen. Gute Ratschläge, nicht? Und Hiob wehrt sich. Und der Ton der Freunde wird sehr scharf. Du hast vielleicht nicht gern, wenn man mit dir redet. Jetzt, wo es an dich kommt, wirst du weich. Und nun, es dich trifft, erschrickst du. Schwätzer, damit du weißt, dass Gott noch nicht an alle deine Sünden denkt. Und Hiob, der antwortet so, das sind Sprichwörter geworden bei uns in der Sprache. Hiob antwortet, ja, ihr seid die Leute, mit euch wird die Weisheit sterben. Ihr seid alle unnütze Ärzte. Wollte Gott, dass ihr geschwiegen hättet, so wärt ihr weise geblieben. Ihr seid allzumal leidige Tröster. So geht es hin und her. Ja, wie reden wir richtig von Gott? Und wie reden wir recht mit Menschen, die im Leid drinstecken? Ich wollte Ihnen heute Morgen aus der Fülle drei Impulse dazu mitgeben. Das erste, dass wir doch nie Leid mit Schuld aufrechnen. Dass wir doch nie Leid mit Schuld aufrechnen. Sehen Sie, das ist die tiefe Überzeugung der Freunde Hiobs. Kein Mensch leidet unschuldig. Kein Mensch leidet unschuldig. Und diese arrogante Art des Hiob ist eine Frechheit, ist eine Unverschämtheit. Und es bringt die Freunde auf sämtliche in der Umgebung vorhandenen Palmen. Und dann legen sie richtig los und sie versuchen ihm zu beweisen, dass er Unrecht hat. Wie sehen Sie Menschen an, die im Leid drin sind? Da gibt es ja schon so Dinge, nicht? Da fährt einer viel zu schnell, unangeschnallt, landet auf einem Baum und ist danach querschnittsgelähmt. Was sagen Sie dann? Ja, schon selber schuld, gell? Aber wie oft bin ich zu schnell gefahren und gerade nochmal ist es gut gegangen? Oder da ist der Raucher, bekommt Lungenkrebs. Naja, weiß man ja, ne? Hat er sich doch selber eingebrockt. Aber wie viele haben solch eine Krankheit, ohne dass es aufrechenbar ist? Und wie viele rauchen und bekommen keinen Lungenkrebs? Sehen Sie, ich bin überzeugt, auch wir rechnen. Wir rechnen in der Regel auf. Und deshalb kommt dann ganz oft irgendwann der Satz, womit habe ich das verdient? Ich habe mich ja immer gehalten, ne? Nicht zu viel Alkohol, nicht geraucht, ich war immer anständig. Warum jetzt das in meinem Leben? So rechnen wir auf. Und dann habe ich es natürlich nicht verdient, gell? Weil ich ja ein guter Mensch war. Und immer noch bin. Wir rechnen in der Regel alle von Natur aus, wer Leid erlebt, der hat es irgendwo verdient. Das ist unser tiefstes Denken. Und liebe Leute, heute Morgen, das Buch Hiob, schon im Alten Testament und das Alte und das Neue sind sich einig, das Buch Hiob sagt nein. Und Jesus sagt ausdrücklich nein. Da ist einer am Weg blind und alle sagen, was hat er falsch gemacht, was hat er gesündigt, was haben seine Eltern gesündigt. Und Jesus sagt, weder er noch seine Eltern. Ihr könnt es nicht aufrechnen, sondern Gottes Herrlichkeit soll an ihm deutlich werden. Wenn wir das zunächst einfach festhalten, wir können Leid nicht mit Schuld aufrechnen und wir dürfen das nicht, auch nicht aus einem früheren Leben. Das ist die Lehre des Buddhismus. Wenn nicht jetzt in diesem Leben, dann hast du ja vorher ein Leben gehabt, dann hast du da irgendeine Last mitgebracht, dein Karma, und das erdrückt dich jetzt. Die Bibel sagt, es gibt gar nicht ein früheres Leben und erst recht nicht ein Karma, das ein Mensch mit sich schleppt. Das höre ich ganz oft immer wieder, dass man denkt, man hat irgend so eine Aura in seinem Leben, so ein Karma, irgendwas, was man mit sich schleppt und deswegen hat man Unglück, deswegen läuft das Leben schief. Die Bibel sagt, es gibt es nicht. Es ist nicht wahr. Und was ist es für eine Unbarmherzigkeit, einem Menschen im Leid zu sagen, du bist in irgendeiner Weise doch selber verantwortlich. Jesus am Kreuz, wir sehen es leider jetzt nicht hinter der Leinwand, das ist der endgültige Beweis, dass wir nicht aufrechnen können. Der Unschuldige stirbt und wir können nicht rechnen. Ich wollte Ihnen das zunächst ans Herz legen, rechnen Sie nicht auf, auch nicht mehr im eigenen Leben. Auch wenn Sie Fehler gemacht haben, die Sie nicht wieder gut machen können, denken Sie nicht, deswegen kommt es jetzt. Es ist nicht Gottes Art, so mit uns umzugehen. Nicht die Art des Gottes der Bibel. Das Zweite, was ich Ihnen ans Herz legen möchte, wer ernsthaft mit Gott redet, kann eigentlich nichts falsch machen. Wer ernsthaft mit Gott redet, kann eigentlich nichts falsch machen. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Wenn ihr Konfis anfangt, mit Gott ernsthaft zu reden, dann beginnt eure Gottesbeziehung. Ohne dieses ernsthafte Reden mit Gott gibt es keine Gottesbeziehung. Und ich wünsche es jedem von den Konfis spätestens, dass man anfängt. Und ich wünsche es jedem alt gewordenen Menschen unter uns, dass man es nicht aufhört, ernsthaft mit Gott zu reden. Das ist im Grunde das ganze Geheimnis eines Christenlebens. Da hängt alles dran. Das ist die tiefste Bekehrung, wenn ein Mensch sagt, ich bin nicht mehr autonom, ja, ich bin mir nicht mehr selber das Gesetz, sondern ich beug mich und fange an, mit meinem Schöpfer und mit meinem Erlöser zu reden. Ernsthaft. Das ist die tiefste Bekehrung. Und Hiob, der kämpft einen verzweifelten Kampf mit seinem Gott. Der sagt, das ist auch so ein Satz in diesen Kapiteln, verrückter Satz, lass mich doch in Ruhe, Gott. Hör doch endlich auf, guck doch mal endlich weg. Sieh nicht mehr nach mir. Ja? Wenn du endlich wegguckst, dann habe ich meine Ruhe. Was hast du davon? Ja, selbst wenn ich was falsch gemacht habe, was hast du davon, wenn du mich strafst? Du bist doch der große Gott und ich bin so ein kleines Würmchen. Das bringt dir doch gar nichts, wenn du mich strafst. Und Hiob ringt mit diesem Gott. Er ringt mit ihm, aber er bleibt immer, immer an Gott dran. Immer an diesem Gespräch mit Gott dran. Das ist total ernsthaft, sein Gespräch. Und ich wollte Ihnen, weil das ja zum Judentum eigentlich gehört, das Alte Testament, noch mal eine Geschichte erzählen dazu. Elie Wiesel erzählt es als eigene Erfahrung. Er war im KZ in Auschwitz, hat es ja überlebt. Und eines Nachts rufen die Verantwortlichen aller Juden, die dort sind, die Rabbiner zusammen und halten eine Gerichtsverhandlung. Mitten in der Nacht in der Baracke des KZs. Und die Gerichtsverhandlung geht darum, ob Gott schuldig ist oder nicht. Ich glaube, wir haben noch nie so eine Gerichtsverhandlung abgehalten, oder? Vielleicht höchstens in ihrem Herzen. Aber die halten das öffentlich ab. Gerichtsverhandlung ist Gott schuldig, weil er sein Volk im Stich lässt und sich nicht kümmert. Und dann verhandeln sie Stunde um Stunde und am Ende sprechen sie das Urteil. Und sie sprechen das Urteil, Gott ist schuldig. Und dann, erzählt Elie Wiesel, dann ist Schweigen in der Baracke. Ein langes, unfassbar langes Schweigen. Und dann erzählt er weiter, schließlich sagte mein Lehrer, der Rabbi, und nun, meine Freunde, lasst uns gehen und beten. Und dann gehen die Leute, die gerade Gott schuldig gesprochen haben, miteinander und beten zu diesem Gott. Verstehen Sie? Das ist eigentlich unerträglich fast. Aber es ist genau Hiob. Alles, alles kann ich bei diesem Gott loswerden. Auch die Gerichtsverhandlungen da innen drin. Hauptsache, ich bleibe dran. Und verstehen Sie, was der Abgrund ist? Der Abgrund sind die Freunde. Die wissen alles, was richtig ist. Die wissen schon immer, wie Gott ist. Die kennen Gott. Die kennen Gottes Urteile. Und deswegen ist ihr Urteil über Hiob auch fertig. Die brauchen gar nicht mehr auf Gott zu hören. Sie haben ja ihre Schriften und da haben sie studiert und sie wissen, wie Gott über Hiob denkt. Und das ist der Abgrund, dass die Freunde eigentlich lauter Richtigkeiten sagen. Es sind alles irgendwie richtige Sachen. Und es ist doch grundlegend falsch. Verstehen Sie, es gibt einen Bibelmissbrauch. Wir können mit der Bibel wirklich eine Seele totschlagen. Und vor allem die Seele eines Menschen, der im Leid drin ist. Wir können sogar das Gebet missbrauchen, wenn wir immer schon das beten, was wir schon immer gewusst haben. Ohne noch wirklich in Kontakt zu Gott zu sein. Man kann beten, ohne mit Gott zu reden. Und das machen die Freunde. Ich wollte Ihnen das ganz persönlich sagen. Ich habe mal eine Phase gehabt, am Anfang des Studiums, da kam ich aus Greling und ich habe gedacht, die böse Theologie an der Uni, ja, da wird ja der Glaube kaputt gemacht. Und ich habe gedacht, ich weiß alles besser. Besser als die Professoren, nicht? Besser als die Lehrer an der Uni. Das sind ja alles Ungläubige, nicht? So habe ich gedacht. Oder zumindest haben sie nicht recht. Und da bin ich auf einer Welle gewesen. Ich denke, die war fatal. So kann man nicht denken. So ist man nicht mit Gott in Verbindung, wenn man so denkt, auch wenn da vielleicht irgendwo was Richtiges drin ist. Natürlich ist die Uni-Theologie an manchen Stellen schwierig. Aber ich war falsch. Und wenn ich daran zurückdenke, das hat mir einer meiner Kommilitonen, das sind die Mitstudenten, hat mir das gesagt, auf den Kopf zu. Ich weiß noch genau im Aufzug, wo er mir das gesagt hat. Es war hart, aber ich glaube, es war gut. Kann man Gott eigentlich beleidigen? Letztlich wohl nicht. Aber man kann ihm die Ehre nehmen. Die Freunde sagen, du nimmst Gott die Ehre. Du machst die Gottesfurcht kaputt. Da ist was Richtiges drin. Aber wer und wann entehren wir eigentlich Gott? Das ist jetzt auch ein bisschen hart, wenn ich das heute Morgen so sage. Liebe Leute, Karikaturisten in Frankreich, die Gott nicht kennen, die können Gott auch nur schwer entehren. Aber wir, so wie wir jetzt hier sitzen als die frommen Hessigheims, ich sage es auch mal ein bisschen zugespitzt, wir können Gott ganz leicht die Ehre nehmen. Und der größte Punkt, wie wir Gott die Ehre nehmen, ist das, wenn wir lieblos sind. Das ist unser Problem. Gott sagt am Ende, und wir werden das in 14 Tagen ausführlicher haben, die Freunde haben nicht richtig geredet von mir, mit all ihren Richtigkeiten. Hiob, der lästerlich geredet hat, der hat recht gehabt, sagt Gott. Und es ist wahnsinnig, nicht? Und verstehen Sie, der dritte Punkt, den ich Ihnen ans Herz legen möchte, wie reden wir mit anderen und wie reden wir richtig von Gott, wenn wir im tiefen Bewusstsein mit Menschen umgehen, wir sind nicht besser. Wir sind nicht besser. Das Fatale ist doch, wer es gelesen hat, hat es vielleicht gespürt, die Freunde, die freuen sich, dass der Hiob endlich von seinem Sockel runterfällt. Die sind froh, dass der Hiob endlich nicht mehr der ganz Gerechte da oben ist. Und dass er so ein bisschen nach unten kommt, weil wenn der Hiob nach unten geht, dann gehen sie selber ein bisschen nach oben. Sie sind doch besser als der Hiob. Wenn Sie überlegen derzeit, was haben wir als Christen für eine Chance, glaubwürdig von unserem Jesus zu reden? Was haben wir für eine unglaubliche Chance, Jesus aufstrahlen zu lassen in dieser religiösen Diskussion unserer Monate? Ich sage Ihnen offen, ich bin schon stolz auf Jesus. Wow, der hat mir nicht beigebracht, dass ich anderen eine aufs Haupt gäbe. Der hat mir ganz andere Dinge beigebracht. Das Dumme ist nur, dass ich nicht besser bin als die, die solches machen. Wir Christen sind doch nicht besser. Wenn Sie das mal kurz überlegen, was ist besser? IS oder NS? Ist jetzt auch hart. Aber was ist besser, der Islamische Staat mit dem, was sie Furchtbares tun, oder der Nationalsozialismus, was die Christen getan haben. Und sehen Sie, so wie wir manchmal alle Muslime in einem Topf haben, so sind wir alle in einem Topf als Christen vor Muslime. Alle. IS ist furchtbar, aber NS war viel perfider. Das war eine Maschine des Tötens. Christen sind leider nicht besser als Muslime. Und wir haben keinen Grund, und das ist doch die Gefahr derzeit, dass wir uns erheben. Ja, wenn die Muslime so schlecht sind, dann sind wir ja immer noch ein bisschen besser, gell? Ich wollte Sie heute Morgen ermutigen, in der großen Welt, wenn Sie reinschauen, wir sind nicht besser, dass wir doch nicht dieses Gefühl in uns tragen gegenüber anderen Religionen oder anderen Menschen, die aus diesen Religionen stammen. Es ist die riesige Herausforderung im Großen und im Kleinen, diese Barmherzigkeit Gottes in uns zu leben. Das ist doch die Frage, wenn ein Mensch leidet, auch hier in Hessekheim, und wenn er vielleicht Lästerliches über Gott sagt, dass ich spüre, wie ein Mensch leidet und dass mich dieses Leiden motiviert, dass ich mit diesem Menschen so umgehe, dass dieser Mensch aus dem Leiden rausgeholt wird. Ich muss ihn doch nicht noch kleiner machen. Ich muss auch nicht diese Lästerreden mitreden. Natürlich nicht. Ich muss die Karikaturen auch nicht mit karikieren und selber malen. Nein, ganz gewiss nicht. Aber ich muss mich nicht erheben über die Leute, die das tun. Warum muss denn jemand alles in den Dreck ziehen? Alles Religiöse, warum? Da ist doch innen drin irgendwas ganz krank und traurig. Wenn Gott uns das schenken würde, als Menschen in Hessekheim, dass wir uns nicht für besser halten als die anderen. Und wenn diese Barmherzigkeit Gottes in uns stark würde, ich glaube, dann sind wir richtig in dem, wie wir von Gott reden und wie wir mit anderen Menschen reden. Das wünsche ich mir, dass wir da tief innen drin verwandelt werden. Und es hieße vielleicht ganz einfach, statt sich mit jemandem zu streiten, dass wir ihm sagen, du, ich kann deine Sätze sicher so nicht teilen, das weißt du auch. Aber ich möchte dich gerne mittragen durch diese Zeit, wo du so denkst. Und ich möchte das, was dich zutiefst da innen drin kaputt macht, das möchte ich vor Gott bringen und möchte es Gott sagen, dass er dir raushilft aus dem, was da innen drin kaputt macht. Sie müssen ihre Worte finden, es geht wahrscheinlich nicht um die Worte. Es geht letztlich um diese Herzenshaltung, in der ich einem Menschen begegne im Leid. Wenn wir jetzt Abendmahl feiern miteinander, ich glaube, jeder von uns weiß irgendwo irgendwas, wo er vielleicht einen Menschen mitbringt, mit dem wir auch nicht richtig geredet haben, den wir verurteilt haben im Herzen und wo es darum geht, dass da was neu wird.